Ja, die Margit hat es ja schon angedeutet. Wir sind da gerade unterwegs im apostolischen Glaubensbekenntnis. Also wir stellen uns die Frage, an wen und an was glauben wir da eigentlich? Und dieses apostolische Glaubensbekenntnis ist so in den Anfängen der Christenheit oder des Christentums dann entstanden. Hat man sich immer wieder mal ein bisschen genau überlegt, was ist denn das jetzt wirklich, was da geglaubt wird? Und dann hat man sich geeinigt auf dieses Glaubensbekenntnis. Wir haben letzten Sonntag schon ein bisschen was gehört. Und zwar vom ersten Teil. Und im ersten Teil, das fängt so an, ich glaube an Gott, den Vater. Wer weiß noch, wie es weitergeht? Den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Stimmt's? Du hast das letzten Sonntag gemacht, ja? Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Heute kommt Jesus Christus dran. Also wir konzentrieren uns mal ein bisschen auf Jesus Christus und später kommt dann auch noch der Heilige Geist. Also Vater, Sohn und Heiliger Geist, die sogenannte Dreieinigkeit. Zu dieser Dreieinigkeit sage ich dann vielleicht am Schluss von der eigentlichen Predigt auch noch ein bisschen was. Wir starten. Ich glaube an Jesus. Jesus. Über diesen einen Namen können wir gleich schon ein bisschen nachdenken. Weil dieser Name Jesus, das war kein Zufall, dass Jesus den Namen Jesus bekommen hat. Ihr könnt es euch vielleicht noch erinnern, da ist ein Engel erschienen, der Maria, und der hat gesagt, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Jesus war eigentlich ein normaler Name, nichts Besonderes, haben sehr viele geheißen, so wie vielleicht bei uns, keine Ahnung, Hannes oder Stefan. Aber Jesus hat eine Bedeutung. Und ich habe mir gedacht, ich tue heute mal ein bisschen so, als würde ich mich gut auskennen. Jesus, gell, kommt ja vom Griechischen Jesus. Dort links, das heißt Jesus auf Griechisch. Gibt es auch eine Übersetzung in Hebräisch, die heißt Jeshua. Und das wiederum heißt Gott rettet. Und das ist eigentlich cool, das fängt schon mal gut an. Wenn immer wir den Namen Jesus aussprechen, machen wir eigentlich auch schon ein Bekenntnis. Wir sagen schon, Gott rettet. Ich glaube, man dürfte es auch vielleicht als Hilfe ausrufen. Ja? Jesus, ja? Gott rettet oder rette Gott. Steckt schon in den Namen Jesus drin. Gott rettet. Okay, soweit, glaube ich, klar. Da ist aber was impliziert. Gott rettet, das heißt gleichzeitig, dass es Rettung braucht. Und Gott rettet ist sehr nett, das kann man gern haben, aber dann der weitere Gedanke, es braucht Rettung, weil dann müssen wir überlegen, wer braucht Rettung und Rettung wovon eigentlich? Also wenn wir in diese Welt schauen, da gibt es ganz viel, wo wir sagen könnten, da bräuchten wir jetzt Rettung. Ja, wenn man an die aktuellen Krisenherde einfach schaut, da bräuchte es Rettung. Ja, einen Ausweg, eine Erlösung von diesen ganzen Dramen, die sich da auf der Welt abspielen. Ja, wenn man in die Länder schaut, wo Hungersnöte herrschen, da bräuchte es Rettung. Ganz dringend. Erlösung von den Zuständen. Aber wir brauchen nicht so weit wegschauen. Wenn wir auf unser eigenes Leben schauen, merken wir auch sehr oft, dass wir Rettung brauchen. Ja, wir haben immer wieder mal Schwierigkeiten des Alltags. Aber Wir haben ja schon viel davon gesungen heute. Die Rettung, die durch Jesus in diese Welt gekommen ist, ist hauptsächlich anderer Natur. Und der Engel da ist ja nicht nur der Maria erschienen, sondern auch dem lieben Josef. Steht zum Beispiel in Matthäus 1, 21 und da steht ein bisschen genauer, wofür wir die Rettung brauchen oder wovon. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, Gott rettet oder erlöst, denn er wird von seinem Volk, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Jesus, Gott rettet, Gott erlöst das Volk von seinen Sünden. Ja? Und auch bei dieser Frage müssen wir uns wieder bei diesem Satz oder bei dieser Aussage dürfen wir uns fragen, brauche auch ich Rettung wegen meiner Schuld, wegen meiner Sünde? Und das ist bei manchen, glaube ich, gar nicht so einfach, dass man dann sagt, ja, an der einen Stelle oder an der anderen Stelle habe ich gesündigt. Ich habe eine ganz liebe Kollegin in meiner Arbeit, die ist wirklich so ziemlich der netteste Mensch, den man sich vorstellen kann. Also die ist immer, wenn es irgendwo Hilfe braucht, ist immer die Erste, die schreit. Die macht aber eh schon so viel, das ist ein Wahnsinn. Ja? Die kann nicht Nein sagen, das ist eigentlich ein Problem. Weil die macht eh schon so viel, dass sie kaum oft manchmal schläft, weil sie so viel Gedanken hat. Die schaut auch manchmal recht fertig aus. Aber ist immer die Erste, die sagt, ja, ich mache das oder so. Wenn es in der Schule irgendwelche Aufgaben zu verteilen gibt. Also die ist wirklich nett. Und letztens waren wir im Auto und dann haben wir halt geredet über die Beichte im Katholischen. Und sie hat halt gemeint, die Beichte finden sie nicht so super, weil sie braucht den Pfarrer nicht. Ja, kann ich im gewissen Sinn zustimmen. Also sie hat gesagt, aber ich mache mir das mit den Menschen selbstständig aus, oder selbst aus. Und das ist schon gut, wenn man einem Menschen was angetan hat, dass man sich bei dem entschuldigt. Aber ich habe ihr dann gesagt, und das ist meine Überzeugung, wann immer wir einen Menschen schlecht behandeln, haben wir eigentlich gleichzeitig auch uns Gott gegenüber schuldig gemacht. Weil Gott sagt ja zu uns, wir sollen die Menschen gut behandeln. Und von daher, eine Schuld gegenüber Menschen ist eigentlich gleichzeitig immer auch Schuld gegenüber Gott, ob wir das jetzt so wahrhaben wollen oder nicht. Ja? Okay. Machen wir mal weiter. Wir halten fest, Jesus, Gott rettet das Volk von den Sünden, uns von unseren Sünden. Wollen wir das? Es gibt genügend Leute, die sagen, nein, brauche ich nicht. Ich mache mir das schon selber aus. Aber ist, glaube ich, ein bisschen zu kurz gedacht. Es geht weiter mit, ich glaube an Jesus Christus. Christus, ja, für uns ist das so normal, Jesus Christus. Was heißt das? Schauen wir mal in Matthäus 16, 16, da sagt Simon Petrus, oder da heißt es, Simon Petrus antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Also, das ist nicht nur, du bist Jesus Christus, sondern du bist der Christus. Wenn der Petrus da sagt, du bist der Christus, dann meint er damit etwas ganz Spezielles. So, und jetzt tun wir wieder mal so, als wären wir besonders gescheit. Ja, Christus kommt natürlich auch wieder vom griechischen Christos. Und das könnte man auch auf Hebräisch übersetzen. Da heißt das Ganze Meschiach. Ja, das ist die mittlere Schrift da, hebräische. Messias, sagen wir dazu, heißt auch Gesalbter. Also Jesus ist ein Gesalbter. Das ist ja auch wieder so ein komisches Wort. Was heißt denn das? Was ist ein Gesalbter? Ein Gesalbter ist einer, der gesalbt wurde. Wann wurden Menschen gesalbt? Was ist das? Meistens war das so mit Öl. Die haben so wie eine Salbung bekommen mit Öl über das Haupt und über den Bart. Dann sind sie gesalbt worden. Das war immer so eine Art Einsetzung zu einem besonderen Dienst. Könige wurden gesalbt zum Dienst des Königs. Das war es offiziell, dann war es amtlich mit einer bestimmten Aufgabe. Auch Propheten wurden gesalbt, wenn ich mich nicht irre. Ja. Aber es geht immer um eine bestimmte Aufgabe. Jesus heißt der Christus, weil er mit einer bestimmten Aufgabe gekommen ist. Wir haben schon gesungen heute von einem Plan, ja, auch in unserem Leben. Wozu gesalbt dieser Jesus Christus? Schauen wir mal noch weiter in eine andere Bibelstelle. In Johannes 11, 27 heißt es, Martha sagte zu ihm, zu Jesus, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Der Christus, der in die Welt kommen soll. Und auch hier sehen wir wieder von dieser speziellen Aufgabe, der in die Welt kommen soll. Das heißt, da war schon eine Erwartungshaltung da. Die Menschen zur Zeit von Jesus haben auf diesen Christus gewartet, auf diesen Meschiach oder Messias oder auf den Gesalbten. Der hatte eine bestimmte Aufgabe. Ja, und wir können das natürlich gleich wieder verbinden mit der vorigen Stelle. Gott rettet, wovon? Von den Sünden der Welt. Das war die Hauptaufgabe von Jesus. Dazu ist er in die Welt gekommen. Das war der Plan. Und der Plan ist in Wirklichkeit nur ein bisschen größer. Ja, wenn wir in die Bibel hineinschauen, sehen wir, da gab es irgendwann mal einen Anfang. Dann ist viel, viel passiert und dann ist Jesus gekommen und er ist gestorben und wieder auferstanden. Aber der Plan ist noch nicht aus. Der Plan geht noch weiter und Jesus wird einmal wiederbekommen und das haben wir auch im Glaubensbekenntnis an späterer Stelle, werden wir uns da vielleicht noch mehr Gedanken machen. Jetzt nochmal die Frage an uns. Gott hat einen Plan. Glaubst du, dass Gott auch einen Plan für dein Leben hat? Also ich bin davon überzeugt. Und ich habe mich schon viel gefragt und viel gebetet und überlegt, was ist Gottes Plan für mein Leben. Ich habe auch viel Pläne geschmiedet auch. Einiges ist ganz anders gekommen, als ich mir das vorgestellt habe. Aber ich glaube, der Schlüssel liegt daran, immer wieder offen zu sein für Gott und für Jesus. Hey Gott, was ist eigentlich dein Plan für mich in meinem Leben? Was ist mein Anteil an deinem großen Masterplan, sozusagen? Und wenn wir dieses Glaubensbekenntnis beten, ja, dann steckt auch das ein bisschen mit drin. Zuerst natürlich Gottes Plan, der Christus, der gekommen ist in diese Welt. Aber es hat auch ein bisschen was mit unserem Plan zu tun. Ich glaube an Jesus. Christus. Weißt du zufällig, wie es weitergeht? Ich glaube, die Reihenfolge ist anders. Seinen eingeborenen Sohn, du hast recht gehabt. Perfekt. Seinen, ja, er ist eben meine Frau, oder? Eh klar. Christus, seinen, also Gottes eingeborenen Sohn. Ich habe mir tatsächlich bei dieser Stelle als Kind immer gedacht, was hat das jetzt mit Eingeborenen zu tun? Ja, mit Ureinwohnern von irgendeiner Insel vielleicht oder irgendwie sowas. Ja, auch hier habe ich ein kleines Wortstudium betrieben. Eingeboren, ja, das kommt zum Beispiel davor in Johannes 3, Vers 16. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, ja, da steht in manchen Übersetzungen Eingeborenen, heißt einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Auf Griechisch Monogenese, ja, einzig geboren. Man könnte es vielleicht auch übersetzen mit einzigartig. Ja. Und mir gefällt das Wort Singularität gut. Ja, das gibt es in der Physik. Und wenn irgendetwas Besonderes passiert, das nur einmal so vorkommt, wie es vorkommt, sagt man, eine Singularität. Und Jesus war so eine Singularität. Ich kriege eine Gänsehaut, steckt das? Ja. Boah, da stellt sich alles auf. Jesus war so eine Singularität in Raum und Zeit. Er ist wirklich der einzige Sohn. Ja? Wir reden manchmal, wir sind ja alles Söhne und Töchter von Gott. Es stimmt irgendwie schon, aber Jesus ist ganz was anderes. Er ist ganz, ganz einzigartig. Er ist der einzige Sohn im direkten Verhältnis, ein direkter Nachkomme Gottes. Und da ist die Frage eben, was ist dieser Jesus für dich? Und über Jesus gibt es wirklich sehr viele Meinungen. Jesus kommt auch in mehreren Religionen vor, ja? Aber immer mit irgendwie einer anderen Aufgabe oder einer anderen Rolle. Oder es wird anderes gesagt über ihn. Ja, auch in der normalen Geschichte spricht man von Jesus. Und die Frage ist, wer ist dieser Jesus? Für uns, für dich. Und wir haben schon gehört, Jesus, Gott rettet. Christus, der Messias, der Gesalbte, der mit einem Plan in diese Welt gekommen ist. Und wir haben hier schon gelesen, einziger Sohn. Und diese Lehre von der Dreieinigkeit, die ist, glaube ich, in Wirklichkeit erst ein bisschen später so festgelegt worden. Es war immer schon irgendwie da, aber man hat es zumindest, glaube ich, zu Beginn noch nicht so festgelegt. Und es ist immer so schwer zu verstehen, es ist wirklich ein bisschen schwer. Was war jetzt dieser Jesus? War er Mensch oder war er Gott? Aber wenn ein Hund einen Sohn hat, ja? Was ist dieser Hund? Was ist dieser Sohn dann? Es ist ein Hund, oder? Oder Tochter. Ja, dann ist es eine Tochter. Ja? Wenn ein Mensch einen Sohn bekommt, dann ist dieser Sohn ein Mensch. Wenn Gott einen Nachfahren hat, dann ist dieser Nachfahre Gott. Und im Neuen Testament wird oft nur gesprochen vom Sohn Gottes. Das ist manchmal nicht so einfach, aber eigentlich ist es ein logischer Schluss, für mich zumindest. Man kann das auch anders herleiten natürlich, dass Jesus Gott war, aber so mache ich es auch ein bisschen. Ist für mich logisch. In Kolosser 2, Vers 9, steht aber eben zum Beispiel auch, denn in ihm, also in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In Jesus ist die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Jesus selber hat gesagt, wer mich anschaut, sieht den Vater. Also da kann nicht so viel um sein. Jesus ist Gott. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Das sagt zum Beispiel der Thomas. Nachdem Jesus gestorben ist, wieder auferstanden, haben ihn manche Jünger schon gesehen und der Thomas zuerst nicht. Und dann durfte er ihn doch sehen und dann sagt er das. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus ist unser Herr. Auch dieses Wort Herr habe ich mir ein bisschen angeschaut. Da steht zum Beispiel Ho Kyrios Mu, das heißt der Herr meiner sozusagen, also mein Herr. Das Herr in diesem Zusammenhang könnte man auch ein bisschen vielleicht übersetzen mit mein Herrscher. Ja, da geht es um dieses Verhältnis, Autoritätsverhältnis. Ja. Er ist der Herr, der Chef quasi, und ich bin der Untergebene. Dieses Wort Herr wurde auch manchmal verwendet für Jahwe im Alten Testament. Als Adonai ist wieder eine hebräische Übersetzung. Und ich habe es dann nur übersetzt mit mein Gebieter. Und wenn wir dieses Glaubensbekenntnis beten, dann steckt das auch drin. Jesus Christus, mein Herr. Das heißt, ich bin der, der mich ihm unterordne. Warum unterordne ich mich ihm? Nicht, weil er mich unterworfen hat, sondern weil er sein Leben für mich hingegeben hat. Weil ich sehe, was er alles für mich gemacht hat. Deswegen weiß ich, er ist ein guter Herr. Dem ordne ich mich gerne unter. Wir stellen uns die Frage, ja, bin ich bereit, mein Leben Jesus zu unterstellen? Und da gibt es eine schöne Stelle, wo das ein bisschen beschrieben ist, wie das ausschaut, wenn sich jemand Gott unterstellt oder Jesus unterstellt. Da haben wir jetzt eine Stelle aus der Offenbarung, also aus dem letzten Buch in der Bibel, das alles so in der Zukunft spielt oder größtenteils vermutlich, ist auch nicht so ganz einfach zu verstehen, zumindest für mich nicht. Und da ist die Rede von 24 Ältesten, die niederfallen und die dann auch sagen, mein Herr und mein Gott. Und da kommt das zum Ausdruck, dieses Unterwerfen, aber auch dieses Anbeten. Und wir haben heute schon einige Anbetungslieder gesungen. Ja, wir beten Jesus auch an, weil er der Herr ist. Weil er der Gott ist, weil er unser Schöpfer ist. Und ich lese das jetzt mal. Da steht, da werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Und werden ihre Siegeskränze niederwerfen, also das sind die 24 Ältesten, die haben irgendwie Siegeskränze bekommen, die legen die nieder, werfen sie nieder vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott. Da kommt das auch vor. Mein Herr und mein Gott, unser Herr und Gott. Die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen. Und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Und wir kommen zum letzten Abschnitt von diesem Glaubensbekenntnis für heute. Da ein bisschen abgeschnitten ist, wahrscheinlich meine Schuld von der PowerPoint. Aber ihr wisst ja schon, was da steht. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Jetzt gibt es kein Wortstudium. Der Heilige Geist wird später nochmal ein bisschen vorkommen. Und dass er von dieser Maria geboren worden ist, das ist uns, glaube ich, doch auch allen ein Begriff. Aber in diesem Teil steckt eine Formel, die auch später dann, glaube ich, erst so richtig auf den Punkt gebracht wurde. Jesus ist wahrer Gott. So hat die Kirche das dann ausgedrückt. Er ist wahrer Gott. Er ist gezeugt worden durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, Gott, ist durch den Heiligen Geist der Vater. Es gibt Gott Vater, durch den Heiligen Geist ist die Maria schwanger geworden. Also ist er Gott und Gott Vater. Er ist, also Gott ist Gott Vater. Und Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch, geboren von der Jungfrau Maria. Und auch das ist vielleicht tatsächlich ein bisschen schwierig zu verstehen, aber ich glaube, ich habe das eh schon öfter so gesagt, wenn wir bemerken, dass das schwierig zu verstehen ist, dann haben wir es verstanden. weil das eine Sache ist, die uns, glaube ich, unsere Gedanken wirklich sprengen. Und das passt gut zu Gott, dass seine Gedanken höher sind als unsere. Und das passt vollkommen gut, dass es Dinge gibt, die wir nicht verstehen. Das macht vollkommen Sinn. Dazu vielleicht später noch mehr. Ich sehe, die Zeit läuft schon. Eine schöne Stelle habe ich gefunden, die alles so ein bisschen zusammenfasst. Da steht dann in Philipper 2, 5 bis 11. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in der Gestalt Gottes war, in der Gestalt Gottes, Gott, und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, also der es nicht schott gewesen ist, dann, aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, also da ist er sich nicht schott gewesen, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Also Jesus einerseits Gestalt Gottes war, aber dann auch Mensch geworden ist. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesus, Gott rettet, jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Jesus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Fünf Minuten ist es mir jetzt noch geben. Was ist an diesen Bildern anders? Die Farbe, ja. Links fehlt ein bisschen die Farbe, rechts ist farbreicher. Wenn du farbenblind bist, dann schaut, also, oder wenn du nicht farbenblind bist, dann kannst du dir vorstellen, wie Farbenblindheit ein bisschen ausschaut. So, dann links. Wir können auch schnell einen Test machen, einen Farbentest. Wenn du eine von den Zahlen da in der Mitte nicht lesen kannst, dann hast du irgendwo ein bisschen eine Farbenschwäche. Das sind die Zahlen 12, 33, 38, 51, 69, 74. Wenn du irgendwas davon nicht lesen kannst, hast du irgendwo eine Schwäche vielleicht. Wie funktioniert das Ganze? Jetzt kleiner Exkurs. Ihr wisst es sicher alle noch von der Schule. Von der Sonne kommt Sonnenlicht, das hat alle Farben drin. Erscheint aber weiß oder, ja, sagen wir mal weiß. Wenn du dieses weiße Licht durch ein Prisma durchschickst, durch einen Glaskörper, dann teilen sich die Farben auf und du siehst, ah ja, das Licht besteht ja doch aus mehreren Farben. Du kennst das vom Regenbogen, weil da das Licht durch die Tropfen durchgeht, auch hinten wieder ein bisschen gespiegelt wird und zurückgeworfen wird und dann hast du wieder diese Farben. Es ist ziemlich cool und ziemlich schön, dass wir diese Farben sehen können, wenn wir nicht farbenblind sind. Wie funktioniert das Ganze? In unserem Auge, hinten auf der Netzhaut, sind lauter Nerven und verschiedene Zellen. Da gibt es die Zäpfchen und die Stäbchen. Bei den Zäpfchen gibt es drei verschiedene Arten. Die einen sind für die rote Farbe, also wenn rotes Licht reinkommt, dann werden die angeregt. Dann das zweite ist für die, also sind diese quasi grünempfindlichen Zäpfchen. Und dann gibt es noch die blauempfindlichen Zäpfchen. Und je nachdem, welche Farbe reinkommt, werden die dann unterschiedlich angeregt, leiten dann einen Impuls zum Gehirn weiter. Dann gibt es aber auch noch die Stäbchen. Die Stäbchen sind also zwischendrin und die Stäbchen sind helligkeitsempfindlich. Die sagen dir noch zusätzlich, ob das Ganze jetzt hell ist oder dunkel. Und das ist ziemlich cool. So können wir Farbe sehen. Ja, ist nochmal ein bisschen genauer. Kennen wir da kurz? Funktioniert das? Auf einen Link gehen, kommt das Internet wahrscheinlich nicht her. Oder? Schauen wir mal, ob das geht. Kann
Heute ist Unbeschirm. Witz. Nach rechts. Ja. So, also wenn wir da drei Taschenlampen haben, zum Beispiel mit Rot, dann schicken wir da rotes Licht ins Auge und dein Gehirn sagt Rot. Wenn du Grün ins Auge schickst, werden diese grünen Stäbchen angeregt und ich sage Grün, RGB, wir kennen das auch vom Kabel, vom Beamerkabel, blau, blau. Und jetzt, wenn zwei Farben kommen, wer weiß, was kommt, wenn man Rot und Grün mischt. Es ist anders als eure Erfahrung vom Farbenmischen, ich sage es euch gleich. Genau. Unser Gehirn macht dann da Geld draus. Und nehmen wir das noch schnell. Türkis. Magenta. Habe ich schon falsch gesagt. Magenta. Und jetzt gehen wir alle drauf und dann wird es weiß. So funktioniert das in unserem Gehirn. Gehen wir das wieder weg.
Und ich glaube, das war es jetzt fast. Ja. Und dieser ganze Prozess ist notwendig im Hintergrund. In unserem Gehirn, nicht im Hinterkopf, im Auge hinten drin und in unserem Gehirn, dass wir schön Farbe sehen. Und ich glaube, wenn wir Gott anschauen in dieser Dreieinigkeit und Jesus, der Mensch war und Gott gleichzeitig, dann ist das so, als würden wir so einen bunten Strauß Blumen anschauen. Ist natürlich jetzt nur ein Vergleich. Und wenn wir dieses Verständnis, ich weiß nicht, ob ihr jetzt alle verstanden habt oder nicht, ja, mit diesem Sehen und wie das funktioniert mit den Farben. Aber so ein Blumenstrauß ist ja nicht dazu da, dass du dir überlegst, wie funktioniert das alles in meinem Gehirn und mit dem Licht, das da reflektiert wird, in unsere Augen kommt, in unser Hirn geht. Sondern ein Blumenstrauß ist ein Geschenk. Und du musst das gar nicht genau checken, wie das mit den Farben funktioniert. Und auch das mit der Dreieinigkeit und mit Jesus als Gott und Mensch gleichzeitig, das ist ein Geschenk, das macht unser Leben reicher. Und wenn wir es nicht 100% verstehen, das ist kein Problem. Ich glaube, wenn wir die Dreieinigkeit wegnehmen, dann ist es vielleicht ein bisschen so, wir hätten keine Farbe mehr, würde uns was fehlen von diesem Gottesstrauß. Und wenn wir Jesus wegnehmen, der ganz Mensch und ganz Gott war, dann bleibt noch weniger über von diesem Gott, wie er ist. Und das wäre schade. Deswegen, ich finde diesen Blumenstrauß ziemlich cool und ich finde die Dreieinigkeit super und dass Jesus ganz Mensch und ganz Gott war, auch wenn es nicht so einfach zu verstehen ist.